zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik. Guten Tag.
Ich habe eine Frage aus der Zuhörerschaft bekommen, die passt perfekt zu unserem Podcast hier, zu unserer Diskussion. Ich lese mal vor. Es geht um das Thema fossile Subventionen abschaffen zugunsten eines freien Marktes mit allen Folgen daraus. Also, dann haben wir die Diskussion wieder mit den Subventionen überhaupt und die Erneuerbaren kommen nicht vorwärts. Die Fossilen werden weiterhin unterstützt. Bei der Klimakonferenz merkt man es ja auch. Und jetzt kommst du als Marktliberaler.
Ich habe schon gelacht, ja.
Ich wollte gerade sagen, also du bist ja der perfekte Mann, um zu sagen, Subventionen sind eh Käse. Ja. Du bist ja kein Subventions-Fanboy.
Nein.
So, jetzt die Frage, also erstmal ganz grundsätzlich, abschaffen ja oder nein? Und dann gehen wir mal ins Detail.
Also, die grundsätzliche Frage, Subventionen abschaffen, ja. Vor allem Subventionen für fossile Energieträger abschaffen, ja. So, jetzt gehen wir ins Detail.
Aber. Jetzt gehen wir ins Detail.
Aber,
genau. Sonst wären wir jetzt fertig und alle Probleme wären sofort gelöst. Mal ein paar Zahlen zum Einstieg, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Ich habe hier Zahlen vom Internationalen Währungsfonds, der das zusammenstellt. Bei den Subventionen muss man unterscheiden zwischen direkten Subventionen, also wirklich einer direkten Förderung, und indirekten Subventionen, die quasi hintenrum kommen. Werden wir gleich mal diskutieren. Also wir haben weltweit 2022 knapp 7, Achtung festhalten, 7 Billionen US-Dollar Subventionen in fossile Energieträger. Also Kohle, Öl und Gas. 7 Billionen. Es ist nicht das englische Billion, was ja dann nur Milliarden wäre, sondern das deutsche Billionen, also im Englischen Trillion. Da muss man mal aufpassen mit diesen deutschen und englischen Übersetzungen. Direkte Subvention 1,3 Billionen US-Dollar, indirekt 5,7, macht in Summe 7 Billionen. Und es ist in den letzten drei Jahren von 2020 bis 2022 kontinuierlich gestiegen von 5 auf 7 Billionen US-Dollar. Das Geld, das kann doch woanders viel besser untergebracht werden, oder?
Wahnsinn. Wahnsinn. Also die Zahl, die haut einen um, das ist beeindruckend. Allerdings, Achtung, du weißt, ich bin immer mal ein bisschen skeptisch. Wenn ich höre direkt 1, indirekt 5, da besteht natürlich grundsätzlich jetzt mal die Gefahr, dass bei indirekt voller Fantasie, um auch sehr plakative Zahlen zu generieren, die dann eine schöne Wirkung entfalten, dass da indirekte Sachen berücksichtigt worden sind, über die man vielleicht diskutieren könnte. Was sagtest du, ist die Quelle dieser Information?
Der Internationale Währungsfonds hat das jetzt veröffentlicht gehabt. Also das ist jetzt die Daten.
Das ist ja wahrscheinlich halbwegs seriös.
Aber ich wollte sagen, die haben es jetzt mal, klar, das ist immer eine Diskussion, was rechne ich mit rein? Meine direkte Subvention, ich denke, das ist einfach. Wenn ich sage,
das ist
also,
klar.
Der Staat nimmt Steuergelder und reduziert, weiß ich, den Spritpreis an der Tankstelle. Das ist eine direkte Unterstützung. Oder ist, wenn wir sagen, man kauft sich ein Elektroauto und ich kriege vom Staat eine Umweltprämie. Das ist direktes Geld. Und indirekt ist ja, wenn ich, weiß ich nicht, weniger Steuer zahlen muss, oder das sind ja, glaube ich, Wege, um indirekt Dinge zu unterstützen, zu subventionieren. Wenn wir nochmal auf Deutschland blicken, Moment, wo habe ich hier die Zahlen für Deutschland? Auch da haben wir jetzt ja die Diskussion mit dem Bundeshaushalt. Also wir haben in Deutschland ungefähr, also zwischen 60 und 70 Milliarden Euro umweltschädliche Subventionen. Das ist die Energiebereitstellung, die Forstwirtschaft, die Bauwirtschaft, und die Hälfte unserer bundesdeutschen Subventionen geht in den Verkehrssektor. Mhm. Und zwar sind das, ich habe hier die Daten vom Umweltbundesamt, genau, die haben das jetzt zusammengestellt. Die Zahlen sind jetzt schon hier ein bisschen älter, die ich habe, aber es geht auch mehr um die Anteile. Wo fließt das rein? Also Steuererleichterung für Diesel. Ne, der Diesel wird anders besteuert als das Benzinauto. Wir haben die Pendlerpauschale, das heißt, wenn du viel fährst, kannst du das steuerlich geltend machen. Dann haben wir die Energiesteuerbefreiung für Kerosin. Flugbenzin wird nicht besteuert. Die Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge, eine Pauschalbesteuerung für privat genutzte Dienstwagen. Wir fördern Biokraftstoffe und ein ganz kleiner Teil ist die Energiesteuerbefreiung für die Binnenschifffahrt, also Schiffe auf den Flüssen. Das zusammengenommen macht ungefähr 50% der bundesdeutschen Förderung, was jetzt solche Subventionen angeht.
Also daraus entfalten sich für mich zwei Diskussionsstränge. Das eine, das grundlegende Subventionen von, ich meine, ich halte sowieso nicht viel von Subventionen. Auf der einen Seite, weil ich sage, der Markt reguliert meistens sehr, sehr gut. Nicht immer, aber meistens. Deswegen Subventionen klein halten. Ein wenig eingreifender Staat ist meistens besser als ein sehr regulierender Staat. Mhm. Und vor allem aber keine Subventionen bitte für Dinge, die klimaschädlich sind, das ist ja auch ein Widerspruch in sich. Auf der einen Seite versuchen wir zu incentivieren, eine Energiewende zu generieren und auch das kostet ja einen Haufen Geld. Und dann stecken wir auf der anderen Seite aber witzige Milliardenbeträge in das Gegenteil. Das ist ja ein Dissens, der muss gelöst werden. Aber das ist der eine Strang, der super spannend ist, können wir gleich mal ein paar Themen adressieren. Das zweite, und das ist, was ich eben schon befürchtet habe, bei den sogenannten Subventionen sind wie immer Sachen irgendwie rein interpretiert worden, die bei einer fairen, tiefgründigen Betrachtung ja eigentlich gar keine Subvention sind. Ich habe eben schon was von Firmenfahrzeugen und so weiter gehört, oder eine geringere Mineralölsteuer für Diesel als für Benzin. Das ist ja keine Subvention, das ist einfach nur weniger Steuer. Ja?
Ja.
Und wenn du eine Pendlerpauschale von der Steuer absetzt, dann muss man sich ja fragen, warum gibt's das? Damit subventioniert der Staat ja nicht, dass die Leute pendeln. Das kann man irgendwie quer da vielleicht von hinten durchs Knie ins Auge reininterpretieren, aber eigentlich ist die Intention von steuerlicher Abzugsfähigkeit ja etwas anderes, nämlich wenn ich sogenannte Werbungskosten habe, wenn ich also Aufwand induziere, den ich brauche, um mein Einkommen überhaupt zu generieren, dann soll ich sozusagen diesen spezifischen Aufwand von meinem Einkommen abziehen können, um nur den tatsächlich generierten Überschuss, wie bei einem Unternehmen, den echten Gewinn sozusagen, um nur den wirklich zu versteuern. Und da wird ja argumentiert, okay, wenn du halt, um dein Einkommen zu bekommen, 10 Kilometer oder 100 Kilometer fahren musst, dann fallen dafür Kosten an. Und diese Kosten, die brauchst du sozusagen, um dein Gehalt zu generieren. Deswegen darfst du dir auch abziehen und dafür musst du keine Steuern bezahlen. Das ist ja die Logik. Und das ist ja keine Subvention im engen Sinn.
Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal um die Zahlen, nochmal, bevor wir jetzt ins Detail einzusteigen, um die mal so ein bisschen abzuwägen. Also es sind jetzt 7 Billionen US-Dollar, klingt ja erstmal wahnsinnig viel. Man muss das jetzt ins sinnvolle Verhältnis setzen.
Da muss man irgendwie Prozent von Wirtschaftsleistung oder so.
Genau. Also tatsächlich, also diese 7 Billionen US-Dollar, das entspricht etwas mehr als 7% des globalen Bruttoinlandsproduktes. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Für Deutschland, wir haben knapp 2% unserer Daten oder das, was wir jetzt erwirtschaften, unsere Wirtschaftsleistung, 1,9% unserer Wirtschaftsleistung geben wir in diese Subvention von fossilen Energieträgern. Und wenn man das nochmal vergleicht jetzt mit anderen Ausgaben, also wir geben jährlich 4,3% unserer globalen Wirtschaftsleistung für Bildung aus. Also ungefähr die Hälfte für Bildung und in die Gesundheitsversorgung, das sind so knapp 11%. Also das heißt, die ist etwas größer, die Gesundheitsversorgung, als die Subvention von Kohle, Öl und Erdgas. Wobei das natürlich so ein bisschen doppelzüngig ist, denn wenn ich jetzt die fossilen Energieträger fördere ich auch das Krankwerden der Menschen, weil die ja nun mal nachweislich auch stärker zur Verschlechterung des Gesundheitszustandes führen. Also auch, ja, das auch nochmal zur Einordnung. Wir geben weniger für Bildung als für fossile Energieträger aus. Aber ich gebe dir recht, also diese Diskussion mit direkt, indirekt, das ist, ich ich weiß nicht, ein bisschen natürlich auch vergleichbar mit irgendwelchen Carbon Footprints, also irgendwelchen CO2-Emissionen, wie rechne ich die rein und raus, was sind die Systemgrenzen, das ist ja bei solchen indirekten Zahlen auch immer schwierig, was berücksichtige ich und was berücksichtige ich nicht. Nur dennoch, ganz grundsätzlich, sollte man natürlich in der versuchen, diese Förderung dieser klimaschädlichen und damit ökosystemzerstörerischen Mittel zu reduzieren.
Ja, unbedingt. Ja, die Frage ist, glaube ich, und das ist der Knackpunkt, also ich glaube, das ist ja unbestritten, dass das weggehört, mittel- oder langfristig. Ja. Ja. Die Frage ist die Geschwindigkeit, auch das ist ja ein Transformationsprozess. Ja, wir reden die ganze Zeit von Transformationsprozess hin zur Energiewende und das, was wir hier adressieren müssen, ist ein Transformationsprozess weg von fossilen Energieträgern. Das ist ja nicht zwangsläufig genau das Gleiche. Und ich glaube, das ist insbesondere für ein Land wie Deutschland, das wäre gut beraten, darüber sehr, sehr sorgfältig nachzudenken und diesen Prozess ganz smooth zu machen. Ein Beispiel vielleicht. Die Politik galoppiert ja gerade vor und sagt, jetzt werden demnächst Verbrenner verboten, ja, in Deutschland. Mhm. Da muss man sich ja mal ernsthaft fragen, ob das verantwortungsvolle Politik ist, im Sinne von, sind diese Leute überhaupt in der Lage zu schauen, wo in Deutschland Wertschöpfung generiert wird, mit was für Technologien, und dass das womöglich Verbrennertechnologien sind, die fürs Klima schädlich sind, ist unbestritten, aber das sind natürlich auch die Technologien, die Wertschöpfung generieren, Arbeitsplätze schaffen, die Renten bezahlen, die unser Luxusgesundheitssystem, das Luxus kannst du auch schon mit ein paar europäischen Nachbarn vergleichen und stellst fest, dass wir in Deutschland im Überfluss diesbezüglich leben. Das muss alles bezahlt werden. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, in ein paar Jahren machen wir das einfach zu, dann wirkst du damit Industrien ab und gibst ihnen weniger die Chance womöglich, sich langfristig an diesen Prozess anzupassen. Deutschland ist über zig Jahre dahin gekommen und ich glaube, man überfordert die Industrie mit der Geschwindigkeit, wie man jetzt verlangt, davon wegzukommen. Und die Gefahr besteht, dass die Industrie darüber hin zerbricht, entweder das oder, und das ist mindestens genauso gefährlich für uns, sagt, wir gehen einfach weg. Und ich kenne ganz konkrete Unternehmen, die ich berate, die ernsthaft darüber nachdenken, ihre Produktion von Deutschland wegzuverlagern. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, weil dann können wir uns heute, wir sind reich und haben es warm, können wir uns heute lustige Sachen überlegen. Wenn das Ergebnis ist, dass schon die Generation unserer Kinder in 20, 25 Jahren das alles nicht mehr hat und auch gar keine Hebel mehr hat, finanzielle Hebel, um Prozesse sozusagen umzulenken. Und hier sind dann vielleicht auch wieder Subventionen notwendig, um neue Industrien anzusiedeln und Firmen zu motivieren, vielleicht auch mal besonders hohe Risiken einzugehen und die dann ein bisschen gepuffert werden oder so. Ich glaube, darüber müssten wir nachdenken. Es ist unbestritten, dass wir weg von diesen klimaschädlichen Technologien müssen, aber der Schlüssel dafür ist die Geschwindigkeit, mit der unsere Industrie das leisten kann. Und ich glaube, das machen wir nicht immer gut.
Ja, gebe ich dir recht. Jetzt die Frage, Deutschland ist eine Automobilnation, wobei auch da haben uns andere Länder mittlerweile überholt, aus verschiedenen Gründen. Anderes Thema, sollten wir auch sicherlich nochmal angehen. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also ich kenne es ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet mit der Steinkohleindustrie in Deutschland, die wir ja über Jahrzehnte auch über Subventionen, ne, den damaligen Kohlepfennig, am Leben erhalten haben. Mhm. Obwohl die Branche seit Mitte der 50er Jahre eigentlich auf dem Weltmarkt nicht mehr wirtschaftlich war. Die deutsche Steinkohle war Mitte der 50er Jahre teurer als die Weltkohle. Und die haben es trotzdem noch bis in das 21. Jahrhundert gezogen, bis wir die letzten Zechen geschlossen haben. Hochmoderne Zechen, gar keine Frage. Aber schon Ende der 50er, Anfang der 60er, als das erste Zechensterben losging, unwirtschaftlich. Und wir haben uns den Luxus in Anführungszeichen geleistet. Vielleicht auch aus, aber da bin ich jetzt, das ist dann auch eher eine persönliche Ansicht, aus einem Mythos heraus, ne, dass die Kumpel Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vorangebracht haben. Auch das ist, denke ich, unbestritten, dass die Wirtschaftsentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Kohle- oder Stahlindustrie in Deutschland kam. Aber eine schrumpfende Branche, die, ich sag mal, laut war, gut organisiert war und deswegen sich viele Privilegien erkauft hat, die wir als Gemeinschaft finanziert haben. Und so die Frage ist, erlebt man sowas nicht auch ein bisschen auf einem Niveau in der Automobilbranche? Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also in Deutschland, wir haben so rund Pi mal Daumen 45 Millionen Erwerbstätige. Und davon arbeiten, wenn du jetzt alles zusammennimmst, 800.000 Menschen in der Automobilbranche. Das ist noch ein Riesenzweig. Das ist sowohl die Automobilhersteller als auch die ganzen Zulieferer. Mhm. Wobei natürlich die Frage ist, was zählt alles dazu? Ne? Also wenn ich jetzt die, ich sag mal, die Kantinen nehme von einem von VW, Thema vegane Currywurst und solche Dinge, die wir da ja hatten. Was zählt da mit rein? Auf der anderen Seite, im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten mehr als 5 Millionen Menschen. Also eine viel größere Branche, eine wichtige Branche vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, die aber nicht so stark im Fokus ist, obwohl sie auch eine wichtige Wirtschaftskraft ist in Deutschland. Also die Frage, was die Subventionen angeht, klar, wir könnten jetzt aber sagen, schalten wir 2024 alle Subventionen ab, wir haben 70 Milliarden Euro plötzlich übrig und die geben wir anders aus. Das wird so ein Erdbeben auf dem deutschen und auch europäischen und auch auf dem globalen Markt verursachen. Das, so eine Welle können wir nicht auffangen. Das muss, wie du sagtest, smooth gehen.
Genau.
Aber muss man nicht vielleicht sagen, ist Automobil in Deutschland, man rutscht jetzt schon ein bisschen ab vom eigentlichen Thema der Subvention, aber ist das eine Branche, die man nicht vielleicht auch dazu zwingen muss, weg von den alten Strukturen und Konzepten zu kommen? Und dann muss man denen Geld wegnehmen, weil die sich sonst es bequem machen.
Aber wird die Automobilbranche so subventioniert?
Ja, wenn der Individualverkehr attraktiv ist, und das ist er ja, also siehst ja diese Diskussion in Deutschland mit der Bahn und den Schwierigkeiten, die Deutsche Bundesbahn hat, der öffentliche Nahverkehr, klar, da findest du auch keine Busfahrerinnen und Busfahrer, um zu sagen, wir haben jetzt einen 15-Minuten-Takt von Bussen in der Region oder im ländlichen Raum. Aber Deutschland baut auch viel oder investiert viel mehr in Straßen als in Schienen.
Ja, oder aber genau das, da sind wir uns hundertprozentig einig, Henrik. Das ist aber auch wieder nicht so richtig Subvention, wie ich das verstehen würde. Und das ist in jedem Fall ein langsamer Prozess. Jetzt stell dir vor, wir würden die Menschen hier incentivieren, motivieren, viel mehr öffentlichen Verkehr zu nutzen und dafür auf Individualverkehr zu verzichten. Stell dir vor, wir würden ihnen Möglichkeiten geben, Elektromobilität auf ganz andere Art und Weise zu nutzen. Ja? Wenn wir sowas machen würden, wenn wir eine hochmoderne Verkehrsinfrastruktur hätten, also eine ÖPNV-Infrastruktur, dann würden wir indirekt damit natürlich schon die großen Autokonzerne motivieren, ein marktliches Gegenangebot zu machen, indem man effizienter, günstiger wird, andere Kraftstoffe verwendet, was auch immer. Aber genau das machen wir ja nicht. Du hast ja selber gesagt, guck dir doch mal an, was bei der Deutschen Bahn los ist. Das ist, entschuldige, ein Schrotthaufen. Ja? Und das liegt daran, dass einfach das über viele, viele, viele Jahre als missachtet wurde. Und das ist das Problem. Aber dafür jetzt zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt mal der Automobilindustrie in Hand zudrehen und Verbrenner verbieten, das ist für mich quer. Das funktioniert so nicht.
Also sehe ich genauso. Wir haben es ja auf der anderen Seite gesehen in den 2010er Jahren, als die Subventionen, nennen wir sie so, für die Photovoltaik gekürzt worden ist. Das heißt, wir hatten über das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, eine sehr hohe, eine sehr attraktive Förderung des Stroms aus insbesondere Photovoltaikanlagen. Das war ja damals noch, das waren 40 und dann runter auf 30 Cent pro Kilowattstunde, gesichert über 20 Jahre. Also ein hochattraktives, sicheres Invest. Deswegen haben wir ja diese Boomphase da damals gehabt, 2008, 9, 10, 11. Mhm. Und dann hat die damalige Bundesregierung gesagt, so geht's nicht weiter, wir müssen das kappen. ne, dass man, weil uns die Kosten weggelaufen sind. Das waren ja dann, damals gab es ja noch die EEG-Umlage, die dann umgelegt wurde auf alle Nutzenden im Stromnetz. Auch da gab es dann stromintensive Betriebe, konnten sich davon befreien lassen, dann mussten die Kosten umgelegt werden. Das waren auch Milliardenbeträge, die dort erwirtschaftet werden mussten, um diese Vergütung zu zahlen. Und da sind dann auch Banken, Versicherungen eingestiegen in das Invest von großen Freiflächenanlagen. So, das hat man dann gekürzt und zwar so massiv, dass wir innerhalb von 2 Jahren die Zubauzahlen auf ein Viertel gebracht haben. Ich gucke mal eben nach, wie die Zahlen genau waren, damit wir jetzt hier nichts Falsches sagen.
Mit wahrscheinlich dem Ergebnis, ich rate jetzt nur, dass ein paar Firmen pleite gegangen sind.
Ich glaube, die Frage musst du genau andersrum stellen, welche Firmen haben es überlebt?
Ja.
Denn das war genau das Problem. Ich gucke mal gerade nach. So, hier haben wir jetzt Solar, Zubau, Ausbau, Zubau bundesweit. Genau, also das war 2011. 2012 haben wir noch 7 Gigawatt zugebaut. Und dann 2013 waren es nur noch 4. Das heißt, von 12 auf 13 halbiert und dann von 13 auf 14 nochmal gedrittelt. Also innerhalb von 2 Jahren von 7 auf 1,2 Gigawatt runter. Wir haben den Markt auf ein Sechstel reduziert.
Ja.
Das heißt, ne, übertragen auf, und bleiben wir aber ruhig bei der Automobilindustrie, das kannst du ja auf alle subventionierten Branchen setzen, wenn du sagst, und in 2 Jahren habt ihr nur noch ein Drittel eurer Verkaufskapazitäten oder Produktionskapazitäten, dann ist klar, da springen alle über die Klippe.
Ja. Und das ist das Problem. Und das hat ja eine riesige Nachwirkung, die man keineswegs unterschätzen darf. Du musst ja überlegen, was das für Misstrauen an den Kapitalmärkten, die ja gleichsam sozusagen das Schmiermittel unserer Wirtschaft sind, was das für Misstrauen erzeugt. Und wenn die Leute dann schon, also die, die Geld haben und Geld anlegen wollen, wenn wie vorsichtig die werden bei allem, was irgendwie mit Regulatorik, staatlichen Eingriffen und so zu tun hat, da werden Kollateralschäden ohne Ende verursacht durch so eine erratische Regulierungspolitik.
Genau, das ist das Problem. Ich gucke gerade nochmal nach. Also es sind damals, ja klar, muss man gucken, muss auf die Zahlen achten, aber 30, 40, ja sagen wir rund 40.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaikbranche in Deutschland sind verloren gegangen. Ja. Durch die Insolvenzen, dann haben wir natürlich auch, wir hatten ja damals noch eine eigene Solarproduktion in Ostdeutschland, im Solar Valley. Auch die Firmen sind alle, ich sage wirklich jetzt alle, pleite gegangen.
Das ja, mit einer riesigen Nachwirkung, weil die Menschen verlieren ihren Job, die Industrie wird nicht als interessant angesehen. Damit geht natürlich auch Entwicklungspotenzial ohne Ende verloren. Ja, ich lösche das ja aus. Und damit kann unser Land auch an zukünftigen Weiterentwicklungen, an Effizienzverbesserungen dieser ja eigentlich guten Technologie gar nicht mehr teilhaben.
Genau. Also hier nochmal die Zahlen. Die Zahl der Arbeitsplätze hat sich halbiert, also von rund 110 auf 60.000 Menschen in der Photovoltaikbranche in Deutschland. So, das ist natürlich die haben dann woanders in Branchen natürlich einen Arbeitsplatz gefunden. Das waren ja gut ausgebildete Leute. Und im Moment sieht der Arbeitsmarkt ja noch schwieriger aus, was die Fachkräfte angeht. Aber das wäre das Problem, wenn wir diese Subventionen streichen. Also das ist jetzt nicht nur das Auto, Automobilhersteller kann man sagen, ach, was interessiert mich jetzt VW, BMW etc. Die sind eh so groß und ich finde die doof. Sollen sie pleite gehen, haben sie Pech gehabt. Aber da hängt ja viel mehr dran. Also wie du sagtest, die ganzen Sozialleistungen, Rentenleistungen, die erbracht werden müssen, die erwirtschaftet werden müssen, die Tankstellen als, ich sag mal, lokale Tante-Emma-Lädchen, die ja auch viel verdienen, indem sie halt einfach Waren verkaufen und gar nicht nur den Treibstoff. Die Werkstätten, die werden irgendwo anders einen Job finden. Aber das ist die Gefahr, die dann entsteht, dass wir sagen, wir machen es schnell. Einen langsamen Weg haben wir gesehen in der Steinkohle. Boah, das hat wirklich zu lange gedauert aus meiner Sicht. Beim Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland war es aber auch ein langer Prozess, der tatsächlich ja noch nicht
abgeschlossen ist. 10 Jahre ungefähr, oder?
Ja, genau. Ziemlich genau 10 Jahre. Wobei die ersten Ideen oder ersten Beschlüsse kamen ja noch von aus der Zeit vor Fukushima. Also Fukushima war natürlich nochmal ein Ereignis, aber das hat ja vorher schon die Bundesregierung beschlossen, dann nochmal diskutiert und dann nach Fukushima endgültig raus. Und die Folgekosten sind ja noch nicht durch. Also wir müssen ja immer noch Geld bezahlen für die für den Rückbau. Das ist unser Fonds gebildet worden, der wird nicht reichen. Also der Rückbau ist in der Regel immer aufwendiger und teurer bei Kernkraftwerken. Und wir haben immer noch das ganze Thema der Endlagerungskosten, hatten wir auch schon mal diskutiert. Ne? Das ist Umweltbundesministerium, ich jetzt die Hälfte von dem Budget ausgibt für die Zwischenlagerungskosten. Sind in der Endlager haben wir ja gar nicht, wir haben ja nur Zwischenlager. Und auch da die Diskussion, die man dann dafür müsste, ja gut, wenn du allein nur mal rechnest, was kostet das Personal, um jetzt für die nächsten 1000, meinetwegen 10.000 Jahre ein Dreischicht Überwachungs- oder Bewachungskonzept zu entwickeln, um diese Endlager zu bewachen, damit da keiner Blödsinn macht, reingeht und irgendwie Plutonium klaut. Also, zahlen wir als Gesellschaft, ne? Zinseszins, anderes Thema. Aber das war eine Entscheidung und das muss dann auch langsam gehen. Deswegen war jetzt ja auch in den letzten Jahren, waren ja die Energieversorger, haben gesagt, wir wollen nicht wieder zurück und die Dinger wieder einschalten. Wir sind jetzt raus. Wir haben die Entscheidung getroffen. Darauf haben wir uns vorbereitet. Wir haben das Personal nicht. Wir haben die Technik nicht mehr. Das wieder hochzufahren ist so teuer und so aufwendig, lohnt sich nicht. Mhm. So eine planerische Sicherheit brauchst du ja als Unternehmen. Und das ist ja, aber was würde denn jetzt passieren, wenn wir sagen, lass uns dann diese Subvention doch einfach über die nächsten, ich weiß nicht, 20 Jahre von 70 Milliarden auf null runterfahren. Geht das oder ist das oder müssen wir das anders machen?
Nee, ich glaube, das ist schon gut, aber du brauchst natürlich eine Hilfe, ein Regulativ und das Regulativ, was mir im Kopf ist, das haben wir auch schon mal besprochen in diesem Podcast hier, das hilft langsam diesen Prozess in die richtige Richtung zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein vernünftiger CO2-Preis. Damit erreichst du das ja. Ja. Und zwar zahlt das ja zweimal auf diese Karte ein. Wenn du damit die fossilen Brennstoffe kontinuierlich und ganz langsam verteuerst, dann gewinnt natürlich die Attraktivität von regenerativen Energiequellen. Die werden relativ attraktiver. Und so könnte ein Prozess sozusagen beginnen. Und wenn das für die Firmen völlig transparent ist, also für die Marktteilnehmer, die die Technologien, die Fahrzeuge, die was auch immer anbieten, wenn das transparent und klar und verlässlich ist, eben nicht erratisch, wenn es klar ist, okay, das ist die Marschrichtung, wir gehen so zum Beispiel den Pfad einer CO2-Bepreisung, und ich muss sozusagen das liefern, damit mein Produkt noch wettbewerbsfähig ist, dann können die Unternehmen sich darauf einstellen. Und ich glaube, dann erreichen wir auch das Ziel, was wir am Ende des Tages erreichen wollen. Nur ein Problem, was da natürlich noch immer fortbesteht, sowas kann ja nie eine abgegrenzte regionale Lösung sein. Das, sowas muss ja mindestens auf europäischem Level, idealerweise natürlich auf einem globalen Level, aber das ist eine Fiktion, muss das ja passieren, sonst funktioniert das wiederum auch nicht. Sonst gehen die Konsumenten einfach dorthin, wo es billiger ist, weil es keine CO2-Bepreisung gibt.
Ja. Ja, das ist, also die Diskussion wird ja auch immer geführt nach dem Motto, auch Deutschland macht da so einen Einzelweg, wobei das ist eigentlich, also das, die europäische Klimapolitik ist sich ja schon ziemlich einig. Und da müssen wir oder spielen wir dann natürlich mit. Aber klar ist natürlich, dass die anderen großen Nationen, China, USA, Indien, Japan auch mitziehen müssen, weil ja dann auch die Folgekosten entsprechend explodieren werden, was dann die Kosten für Folgen aus Extremwetterereignissen etc. angeht. Aber ist das nicht auch eine Chance, wenn wir sagen, wir transformieren jetzt unsere hochentwickelte Industrienation und gehen da als gutes Beispiel voran?
Natürlich. Und stell dir mal vor, ich meine, das ist ja Deutschland in der Vergangenheit auch gelungen. Ja? Wenn Deutschland sozusagen die Chance hätte, hier Technologiemarktführer für bestimmte Dinge zu werden, und die Kompetenz ist ja zweifellos da, das ist doch super. Dann können wir nachher diese Technologien exportieren und damit das für uns notwendige Wachstum, in Klammern Gesundheit, Rente, Sozial und so weiter, refinanzieren. Das brauchen wir ja.
Ja, eben. Das ist aber natürlich nicht so einfach gemacht, denn wir sind nun mal im globalen Wettbewerb und wenn du so einen Transformationsprozess anstößt oder solche monetären Hilfen kürzt, führt das natürlich automatisch zu Verwerfungen. Das heißt also, es ist keine Delle in der Wirtschaftsleistung Deutschlands geben. Kann man das, also wie muss ich da denken? Denn Entscheidungsträger, Politikerinnen, Politiker, die denken ja vielleicht nicht zwingend in so einem 20-Jahres-Horizont, sondern vielleicht eher in 5. Ja, und das ist natürlich zu kurz gedacht, wenn du das Langfristziel hast. Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt Staaten, bei denen Autokraten so lange herrschen, wie sie leben, da funktioniert es ja auch nicht besser. Das beobachtet man ja auch global. Aber müsste man da nicht dann aus der Unternehmerschaft nicht sagen, pass mal auf, liebe Regierung, helft uns bei dem Transformationsprozess mit einer Planungssicherheit. Aber das merke ich oder kriege ich jetzt so in der Presse nicht mit, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass man im Moment eher versucht, aus konservativ-reaktionärem Denken das Bestehende zu erhalten, was uns langfristig mehr schaden wird. Oder wie kriegst du das mit? Du bist ja auch nah dran an der Wirtschaft.
Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt deine Frage richtig verstanden habe.
Ja, die Frage ist, also aus Sicht von Politikern, wenn man sagt, ja, oder denen man unterstellt, ihr denkt eher erstmal 5 Jahre weiter, um die Wiederwahl sicherzustellen.
Ja.
Als Unternehmer habe ich ja eine andere Sichtweise, vor allem wenn mir das Unternehmen gehört, da habe ich ja das Ziel auch in 10 und 20 Jahren, vielleicht auch in die nächste Generation.
Perspektive im Prinzip.
Genau. Ja. Ich möchte der nächsten Generation ein gesundes Unternehmen übergeben, dass die dann viel lauter sagen müssen, pass mal auf, liebe Regierung, wir brauchen diese und diese Weichenstellungen, damit wir diese Transformation besser wuppen können. Und da muss die Politik die Spielregeln, also die Gesetze anpassen. Das ist ja der richtige Weg. Aber ich habe den Eindruck, das passiert im Moment in der Diskussion, in den Medien, in den Interessensgruppen, Lobbygruppen, wie auch immer, nicht. Sondern eher, dass die Unternehmen sagen, lass uns mal den Status quo erhalten. Oder wie empfindest du, wie kriegst du das mit?
Ja, ich glaube, also man muss immer vorsichtig sein, was in Medien kolportiert wird, ja, und wie das dann zu interpretieren ist. Ich glaube schon, dass die Unternehmen so eine gewisse Sehnsucht nach langfristiger politischer Zuverlässigkeit haben, aus genau dem Grund, den du gesagt hast. Weil der Unternehmer ist ja in der Regel so clever, dass der sieht, ich muss das jetzt für die nächste Generation, für meine Aktionäre, also ich muss es auf eine ganz, ganz lange Sicht auf Erfolg trimmen, mein Geschäftsmodell. Und die wollen ja langfristig zuverlässige Pläne und werden aber permanent enttäuscht. Und das ist die Gefahr, glaube ich. Also es gibt ja immer wieder Überraschungen und man muss darauf gefasst sein, dass das, was heute gilt, eben in 2 Jahren in dieser Form nicht mehr gilt. Und ich glaube, das ist auch ein langsamer Prozess, dieses verloren gegangene Vertrauen in die Politik und in die Kompetenz der politischen Entscheidungsträger. Das muss wieder zurückgewonnen werden, Stück für Stück. Sonst funktioniert das nicht, glaube ich. Und ich glaube, wenn du dich darauf verlassen kannst, dass sozusagen, dass eine Politikerriege, so ein Politikertypus bei uns gewählt wird, der langfristige Perspektiven hat, die es ja auch schon mal gab, ja, wenn das gelingt sozusagen, dann funktioniert das auch und dann glauben die Unternehmen auch nicht, dass nach 5 Jahren Politikwechsel alles wieder auf den Kopf gestellt wird. Ich glaube, das ist einfach ein grundsätzliches Problem, dass die Menschen das Vertrauen in Kontinuität in der Politik verlieren. Und das, was wir auch heute sehen, auch eine gewisse Weise Ratlosigkeit und manchmal vielleicht sogar auch Dilettantismus, der da vorgeführt wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass viele Transformationsprozesse verhindert. Weil bevor ich auf die falsche Karte in der Zukunft setze, weil ich nämlich nicht genau weiß, wie die auf der Rückseite aussieht, dann sage ich, dann mache ich doch lieber mal so weiter wie bisher, dann mache ich zumindest mal relativ wenig falsch.
Naja, genau. Ja, eben. Also sich so einigeln und hoffen, dass es dann richtig irgendwann richtig besser wird. Zum Abschluss aber die Frage, die wir jetzt aus der Hörerschaft bekommen haben. Was ist denn jetzt der Weg, um aus diesen Subventionen, global, Deutschland, Europa, um die jetzt langfristig in die richtige Richtung zu lenken? Also wenn wir beide jetzt Politikberater wären, und hin und wieder hört man ja, zumindest im Land manchmal auf uns, oder hört uns an, sagen wir es mal so. Was wäre denn jetzt die, aus deiner Sicht, die sinnvollste Strategie, um diese Subventionen so anzupassen, dass wir die Transformation hinbekommen, Energiewende und den Klimaschutz? Was ist die Empfehlung, die wir, vielleicht hört uns ja ein großer Politiker zu, weiß man ja gar nicht. Was geben wir dem jetzt mit?
Kümmer dich hauptsächlich um eine vernünftige CO2-Bepreisung.
Ja.
Damit wird das Problem gelöst.
Aber das wird ja auch automatisch die Subventionen dann rückgängig machen, ne? Weil die ja dann...
Richtig.
Bei dem, ja, also sehe ich genauso. Also der CO2-Preis ist, und das ist auch das, was die Volkswirte, die Ökonomen alle sagen, das ist das beste Steuerungsinstrument, um klimaschädliche Auswirkungen einfach so teuer zu machen, dass es sich irgendwann nicht rechnet und man automatisch wechselt. Aber mit Perspektive. Und das hat die Europäische Union ja geschafft. Wir haben da einen klaren, einen guten Fahrplan. Geht immer besser, aber der ist eigentlich sehr gut, sehr ausgewogen und der funktioniert mittlerweile auch.
Ja, also das ist der Weg, glaube ich.
Gut.
Und dann kannst du 60, 70, wie viel auch immer, Milliarden Euro sparen und lauter gute Sachen machen.
Das ist der Plan. Ansonsten einfach uns geben. Wir können die auch
gut. Ja.
Kriegen wir auch gut investiert. Das, also nicht in uns, sondern in gute, große Projekte. Alles klar.
In uns.
Ja, auch. Wir würden dann auch Gutes tun. Also subventioniert arme Professoren, das kann auch. Kann nicht schaden, aber anderes Thema. Prima. Ich glaube, dann haben wir das Thema, also natürlich nicht niemals gelöst, aber zumindest mal die verschiedenen Blickrichtungen, ich glaube auch gezeigt, wie schwierig das ist, da als politischer Entscheidungsträger zu wissen, was man eigentlich machen sollte. Das ist echt, echt nicht einfach, weil das so ein verwobenes, kompliziertes Netz ist. Ja. Und da ein Stück abzureißen, führt an einer ganz anderen Stelle, kann es in die Katastrophe führen. Das ist halt das Problem.
Mhm.
Gut, danke Christian. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und
sehr gern. Ja,
hören uns dann beim nächsten Mal.
Jawohl.
Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit Klima und Kohle, dem Campus Talk. Da will ich mal ein wenig beleuchten, wie die letzte Generation sich so verhält mit dem Festkleben auf den Straßen, mit den Beschmieren in Anführungszeichen von Gemälden, wie sinnvoll, wie zielführend diese Protestform ist, welche andere Arten an Protestform es gibt, lässt sich ja zusammenfassen unter dem Oberbegriff des zivilen Ungehorsams. Das will ich mal so ein bisschen beleuchten und diskutieren. Und in 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit einer Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.